Ja, okay, dann herzlich willkommen beim, wo ich gerade das Handy höre, vielleicht Handys jetzt langsam ausschalten. Herzlich willkommen beim dritten Vortrag über das Gebiet Trusted Computing im Allgemeinen hier im Netzwerk- und Sicherheitstrack. Vorstellen möchte ich euch den Marcel Vinandi, der uns etwas über Festplattenverschlüsselung erzählen wird und auf der Basis von Trusted Computing. Marcel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr Universität Bochum und beschäftigt sich ja mit Sicherheit, sicheren Betriebssystemen. Ja, viel Spaß.
Okay, I prepared the talk in English and it was announced as such, but I may switch to German if desired. So, is there anybody who cannot understand German? Okay, gut, dann wechsle ich auf Deutsch. Müssen es ja nicht umständlich kompliziert machen. Gut, also, es geht jetzt hier um eine sichere Festplattenverschlüsselung für Linux. Und die Präsentation werde ich in zwei Teilen gliedern. Der erste Teil wird halt so die Einführung darin sein. Ich werde die Architektur ein bisschen beschreiben und wie das so funktioniert. Und am Schluss werde ich eine kurze Demo geben von dem laufenden System. Das Ganze ist der erste Pilot von dem EMSCB-Projekt. Das steht für European Multilateral Secure Computing Base. Das ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, zum Teil gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, wo mehrere Universitäten, unter anderem die Ruhr-Uni, Bochum, darin vertreten sind, sowohl als auch einige kommerzielle Firmen. Und diese Festplattenverschlüsselungsarchitektur und Implementierung ist halt der erste Meilenstein gewesen, der erste Pilot, was auch schon zur CeBIT präsentiert wurde bereits. Und ich möchte mal kurz motivieren, warum wir das Ganze eigentlich machen. Erstmal ist es so, dass immer mehr Daten ja auf PCs gespeichert werden, vor allen Dingen auf mobilen Rechnern. Da sind dann irgendwelche Geschäftspläne, geheime Daten, E-Mail-Korrespondenz. Das ist für den Privatanwender teilweise dann auch wichtig, wenn irgendwelche Dokumente darauf sind, die andere dann nicht lesen sollen, aber natürlich auch im Geschäftsumfeld. Wenn so ein Gerät gestohlen wird, dann können halt die Daten kompromittiert oder ausgelesen werden. Ein bereits eingesetzter Sicherheitsmechanismus weit und breit ist da halt diese Festplattenverschlüsselung oder allgemein Geräteverschlüsselung. Es gibt hardwarebasierte Lösungen, die teilweise aber auch relativ teuer sind, also dass sozusagen ein Chip auf dem Rechner da drin direkt on the fly die Daten verschlüsselt. Wir haben vorher schon gehört, dass wenn man das zum Beispiel mit der Smartcard oder anderen Sachen machen will, dass es einfach zu lange dauert, weil diese Hardware-Technologie ist zwar billig zu produzieren, aber nicht in der Form, dass sie für so große Datenmengen geeignet sind. Solche hardwarebasierten Lösungen sind meistens halt teuer und deswegen kommen sie kaum im weiten Einsatz. Softwarebasierte Lösungen haben allerdings einige Probleme, was das sichere Speichern angeht, als auch Benutzung von dem System. Hauptsächlich liegt es daran, dass das zugrunde liegende Betriebssystem den sämtlichen Daten, die gespeichert werden, und auch den Speichermechanismus kontrolliert. Und ja, gerade Linux ist es ja so, dass der Root-Prozess oder der Root-User alles machen darf, wirklich alles. Und was dann noch dazu kommt, dass der große Teil des Betriebssystems, also das betrifft nicht nur Linux, sondern andere Betriebssysteme wie Windows oder Mac OS X natürlich auch, wo werden große Teile in privilegierten Modus ausgeführt, im sogenannten Kernel-Modus. Und der Root-User kann halt in diesen Kernel-Modus gelangen, weil er alles machen darf. Und das heißt, wir haben einen sehr großen, komplexen Teil, der in diesem privilegierten Modus läuft. Und je mehr darin läuft, desto höher ist auch die Gefahr, dass durch Sicherheitslücken entsprechende Exploits kommen, die dann diese Sicherheitslücken ausnutzen und versuchen, Zugriff auf das System und auf die Daten zu gelangen. Und so kann halt schädliche Anwendungen versuchen, den Schlüssel für so ein Festplattenverschlüsselungssystem auszulesen oder halt direkt die Verschlüsselungsoperation zu modifizieren, dass zum Beispiel gar nicht mehr verschlüsselt wird. Ups. Okay. Also die eigentlichen Gefahren und die Sicherheitsanforderungen, die sich jetzt grundsätzlich ergeben in so einem Szenario, sind erstmal, dass ein Angreifer das System manipulieren kann, wie gerade erklärt. und dann versuchen kann, die kryptografischen Schlüssel auszulesen, irgendwie an diesen Daten zu kommen, des Schlüssels, weil wenn er diesen Schlüssel hat, dann kann er die sämtlichen Daten später entschlüsseln. Oder halt auch an die Authentifizierungsdaten kommen. Üblicherweise werden so Festplattenverschlüsselungssysteme halt immer mit einem User-Authentifizierung versehen. Das heißt, der Benutzer gibt am Anfang irgendwie ein Passwort ein, was dann dazu führt, dass der Verschlüsselungsschlüssel freigeschaltet wird oder daraus abgeleitet wird. Und wenn man an dieser Stelle ansetzt, dann setzt man sozusagen nochmal einen Schritt davor, vor der eigentlichen Verschlüsselung an und kann sich den Rest dann als Angreifer ableiten. Vor allen Dingen hier kritisch sind fakte User Interfaces. Das heißt, wenn der Benutzer irgendwo sein Login-Fenster bekommt, bitte geben Sie Ihr Passwort ein, dann kann er nicht unbedingt sicher sein, dass das Originalfenster vom Linux-Kernel oder von irgendwas anderem ist, wenn der schon ausgenutzt wurde, da eine Sicherheitslücke hatte. Und natürlich auch grundsätzlich Offline-Attacks. Das heißt, dass jemand das System klaut oder irgendwo die Festplatte ausbaut und dann in Ruhe ein anderes Betriebssystem startet und versucht so auf die Daten zuzugreifen. Das sind grundsätzliche Bedrohungen, die teilweise von verschiedenen Lösungen halt angegangen werden, aber halt auch nicht alle. Und allgemein ergeben sich die Sicherheitsanforderungen, die ein System erfüllen muss, dann geht, dass die User-Authentifizierung da sein muss, wie erwähnt, und sie muss vor allen Dingen langzeitigen Angriffen standhalten, also üblicherweise, wenn man ein Passwort mit nur ganz wenigen Buchstaben eingibt, dann ist das keine Frage der Zeit, bis jemand rausgefunden hat, wie die drei Buchstaben heißen. Aber auch halt der Mechanismus, wie zum Beispiel aus dann einem Passwort oder so ein Schlüssel abgeleitet wird. Das sind auch entsprechende Anforderungen, die an der Stelle gestellt werden. Dann die Systemintegrität des Verschlüsselungssystems an sich. Wenn das manipuliert ist, dass halt die Verschlüsselung ausgesetzt wird oder in irgendeiner Form angegriffen wird, dass sie manipuliert wird. Aber auch, was eben schon angesprochen wurde, das User Interface. Das muss auch halt an Integrität gewahrt werden, damit das System die eigentliche Anforderung erfüllen kann, nämlich dass die Daten, die wir da auf dem System haben, geschützt werden, also die Vertraulichkeit der Daten. Daraus direkt leitet sich die Vertraulichkeit der Schlüssel ab, mit denen die Daten verschlüsselt werden. Die sollen natürlich nicht von unautorisierten Personen oder Programmen ausgelesen werden können. Und der letzte Punkt, die Stärke des kryptografischen Algorithmus, der zielt gegen diese Offline-Attacks. Das heißt, der Algorithmus sollte nicht so trivial sein, dass ich dann einfach mit ein bisschen Brute Force nach einer gewissen Zeit das Ganze knacken kann. Und es gibt natürlich Lösungen, es gibt eine Reihe von kommerziellen Lösungen. Ich möchte mal kurz nur das, was es für Linux gibt, zwei Beispiele rausgreifen. Einmal gibt es im Kernel selber seit 2.6 entsprechendes Feature, den Device Mapper, der eigentlich dafür da gedacht ist, irgendwelche physischen Geräte auf logische zu mappen, um dann irgendwelche Manipulationen oder Vereinfachungen zu machen für andere Zwecke. Man kann da aber auch halt Verschlüsselung einsetzen. Da gibt es das sogenannte Crypt-Target oder das DM-Crypt-Interface, was dann einfach dazu führt, dass wenn ich auf eine virtuellen Blockgerät zugreife, werden die Daten vom Linux-Kern automatisch ver- oder entschlüsselt, je nach Zugriffsrichtung, und dann auf den physikalischen Datenträger abgelegt. Das Ganze passiert halt transparent, sodass der Benutzer davon nichts mitbekommt, muss am Anfang nur einmal beim Booten sein Passwort eingeben. Das Problem ist aber, dass die Verschlüsselungsschlüssel für diesen System und die Operation selber ja im Kern liegen. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist das ein sehr großer Teil, der in einem privilegierten Modus ausgeführt wird. Und halt sehr große Gefahrenpotenzial da besteht, dass da Sicherheitslücken ausgenutzt werden können. Es gibt also in anderen Worten keine Isolierung richtig von diesem Festplattenverschlüsselungssystem zu dem Betriebssystem, was nachher drauf läuft. Und Linux hat per se keine Maßnahmen integriert, um die Systemintegrität beim Starten zum Beispiel zu prüfen. Es gibt ein anderes Projekt, das wurde auch vorhin schon mal in einem anderen Vortrag erwähnt, Enforcer. Das ist ein sogenanntes Linux Security Modul. Das ist ein Kernel-Modul, das in den Kernel mit rein integriert wird, dann gewisse Schnittstellen sich andockt. Das hat die Möglichkeit, die Verschlüsselungsschlüssel an langlebige Komponenten zu binden, mit Hilfe von einem TPM, also Trusted Computing Technologie, in Form von diesem Trusted Platform Module Chip. Allerdings sind hier immer noch die Schlüssel im Kern selber. Also auch da haben wir nicht alle Anforderungen erfüllt, die wir eigentlich bräuchten. Was ist also, um das Problem mal zu illustrieren, was ist das Problem? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Benutzer haben, der auf dem System läuft, da fühlt die linke Seite ein bisschen, da ist ein Benutzer oben zu sehen, der irgendwas ausführt, was den letzten neuesten Exploit, also den sogenannten Zero-Day-Exploit hat, wo noch kein Patch für existiert, der also zu einem Ausnutzen führt, gelangt damit beispielsweise Root-Rechte, hat sich dann eine Root-Shell aufgemacht und kann jetzt ganz einfach mit dem Befehl dm-setup-table sich den Schlüssel auslesen lassen. Das ist beispielsweise hier jetzt angezeigt. Man sieht jetzt hier, ich habe hier irgendwie etwas verschlüsselt mit AES und das ist im Endeffekt der Schlüssel, der da angezeigt wird. Also auf die Art und Weise kann man ganz einfach innerhalb von einem Linux-System, sobald man Root-Rechte gelangt, den eigentlichen Schlüssel auslesen. Und natürlich, wenn man selber Root ist, besteht immer die Gefahr, dass man irgendeine nicht vertrauenswürdige Software ausführt, was dann im zweiten Beispiel illustriert ist, wie einfach und schnell es passieren kann, dass dann diese Schlüssel und natürlich dann auch weitere Daten woanders hin transferiert werden können. Das EMSCB-Projekt beschäftigt sich nicht nur mit Festplattenverschlüsselung, wie gesagt, das war ein erster Pilot, sondern es geht hier um grundsätzlich die Systemsicherheit zu erhöhen. Und die Idee dabei ist, dass man unter das eigentliche Betriebssystem einen Sicherheitskernel drunter schiebt, der hier blau markiert ist und aus zwei Teilen besteht. Das erste ist ein Resource Management Layer oder auch Virtualisierungslayer genannt, wo es um die eigentliche Verteilung der Hardware-Ressourcen geht. Und nur ein winziger Teil davon in dieser Layer, der wird tatsächlich im privilegierten Kernel-Modus ausgeführt. Alles andere darüber, insbesondere auch das eigentliche Betriebssystem, wird nur noch in den unprivilegierten User-Modus ausgeführt. Auf die Art und Weise hat man einen ganz kleinen Teil, der wirklich die Hardware kontrolliert und die restlichen Sachen sicher isolieren kann. Auf dieser Resource Management Layer ist die Trusted Software Layer, die auch vorhin, der dabei war, im OTC, OpenTC-Vortrag erwähnt wurde, wo in dieser Layer Softwareprozesse drin sind, die bestimmte Sicherheitsmechanismen zur Verfügung stellen, die dann auf der darauffolgenden Schicht verwendet werden können. Beispielsweise einen sicheren Bootmechanismus und auch sichere User-Interfaces, wo ich gleich auch noch näher darauf eingehen werde. Der Vorteil einer solchen Architektur ist, dass man mit dem Sicherheitskernel halt die wichtigsten Sicherheitseigenschaften wie Isolierung garantieren kann und auch die Chance besteht, weil er halt klein ist, dass er vielleicht mal evaluiert werden oder vielleicht sogar verifiziert werden kann. Also einen echten mathematischen Beweis. Da sind wir zwar noch ein bisschen was von entfernt, aber es gibt da bereits schon Forschungsprojekte. Aber die Evaluierung an sich, die wird auch innerhalb des EMSVB-Projektes angestrebt. Ziel ist, gegen Ende die Grundlagen zu schaffen, sodass sogar EAL 5 oder 6 möglich ist. Also wer sich da auskennt, das ist relativ hohe Sicherheitslevel in der Evaluierung. Die meisten Produkte, die sonst evaluiert werden, sind 3 oder 4. Ja, das Ganze funktioniert halt aufgrund von so einer Art Virtualisierungstechnik, sodass das eigentliche Betriebssystem, beispielsweise Linux, hier oben dann ausgeführt wird. Wie gesagt, der Linux-Kern ist dann hier drin und ist nicht mehr im privilegierten Modus, sodass ein Root-Angriff oder ein direkter Kernel-Angriff keine Auswirkungen mehr haben für alle anderen Anwendungen, sondern dass das dann nur noch in diesem getrennten Bereich passieren kann. Man kann auch gleichzeitig dann parallel weitere Betriebssysteme fahren. Also man könnte mehrere Linux oder Linux und Windows oder was auch immer fahren und zusätzlich haben wir sicherheitskritische Anwendungen, die hier grün markiert sind, zum Beispiel, die direkt nativ auf dem ganzen System laufen, also kein komplettes Betriebssystem, Linux oder so Umgebung mehr brauchen oder auch für die Konfiguration des Systems gedacht sind. Also das ist die grundlegende Architektur, worum es beim EMSCB-Projekt im Wesentlichen geht. Und interessant sind dann die Anwendungen, die hier oben drauf entstehen. Und Festplattenverschlüsselung ist jetzt eine Anwendung. Jetzt etwas vereinfacht ein Bild. Hier habe ich jetzt diesen Sicherheitskernel wieder, der auf der Hardware arbeitet. Links habe ich mein Linux-System. Und rechts habe ich jetzt, dass das eben grün beispielsweise markiert war, die eigentliche Festplattenverschlüsselung. So, das Ganze funktioniert jetzt so, dass wenn Linux innerhalb von Linux eine Anfrage kommt auf die Festplatte, dann holt sich der IDE-Treiber die Daten von der Festplatte, die dann zum Beispiel schon verschlüsselt sind, stellt das fest und wir haben das so gemacht, dass wir über dieses DM-Crypt-Interface uns andocken, um kompatibel zu bleiben innerhalb von Linux, werden diese Anfragen dann, da haben wir eine Anpassung geschrieben, über den Security-Kernel an das eigentliche Festplattenverschlüsselungsmodul umgeleitet werden. Hier ist der Schlüssel und hier sind die Operationen. Das heißt, in dem Block sind sie komplett getrennt und isoliert von Linux. Linux hat keine Chance, auch nicht als Root und im Kernel, die Möglichkeiten auf diesen Schlüssel zuzugreifen oder auch die Operationen zu ändern. Außerdem führen wir auch in dem Block, wie man hier mit dem Männchen angedeutet ist, die Authentifizierung durch, sodass das auch nicht im Linux-Kernel oder im Linux-Bereich passiert. Wir haben für diesen Piloten zwei Modi implementiert, einen Single-User-Modus, wo ähnlich wie bei Linux am Anfang beim Booten ein Passwort gefragt wird, wobei wir das mit oder ohne GUI-Unterstützung gemacht haben, und wir haben einen sogenannten Multi-User-Modus in einer sehr rudimentären Fassung gemacht, aber einfach um zu zeigen, dass es auch geht, dass man Festplattenverschlüsselung relativ einfach für mehrere Benutzer machen kann. Und dann braucht man meistens ja auch ein Key-Management, weil der interessante Fall ist, dass man eine Festplattenpartition beispielsweise hat, die verschlüsselt ist, aber die soll von mehreren Benutzern genutzt werden können, gemeinsam. Aber die sollen alle nicht das Passwort kennen, weil sie zum Beispiel jeder noch einzelne Bereiche haben. Und auf die Art und Weise braucht man ein entsprechendes Schlüsselmanagement und User-Authentifizierung. Und da haben wir eine kleine Demonstration sozusagen, wie man das auch realisieren kann. Dass dann auch alles, wie gesagt, außerhalb von Linux passiert. Wir benutzen dazu, vor allen Dingen um die Sicherheit zu gewährleisten, Trusted Computing Technologie. Also wir haben hier ganz konkret mal das, was so ein Beispiel des TPMs, was der für Features bietet, konkret ausgenutzt, um die Sicherheit entsprechend zu gewährleisten und zu erhöhen. Das eine, was so ein TPM-Chip bietet, ist, der hat einen sicheren Zufallszahlengenerator. Also gegenüber der meisten Zufallszahlengenerierung, die irgendwie die Systemzeit mit einbezieht, ist meistens relativ unsicher. Besser sind physikalische Prozesse, irgendwelches Rauschen in physikalischen Prozessen zu messen, weil das echterer Zufall ist, typischerweise. Und so ein ähnlicher Mechanismus bietet halt das TPM. Und darauf aufbauen kann man dann seine Zufallszahlen berechnen, die man zum Beispiel braucht, um dann Schlüssel zu generieren. Außerdem benutzen wir das TPM, oder wir können das TPM dazu benutzen, den Verschlüsselungsschlüssel an die Plattformkonfiguration zu binden. Das heißt, wenn das System verändert wird, wird das erkannt und der Schlüssel wird nicht freigeschaltet. Das heißt, jemand, der versucht, das System zu modifizieren und beispielsweise ist trotz unserer Annahme, dass der Security-Kernel sicherer ist, es schafft, da irgendwas zu modifizieren, kommt kein Zugriff zu dem Schlüssel, weil das im Bootprozess erkannt wird im Endeffekt und dann der Schlüssel nicht zugreifbar ist, weil er nicht sich selbst entschlüsseln lässt. Also der Schlüssel für die Festplattenverschlüsselung wird wiederum auch mit Hilfe des TPMs verschlüsselt. Und die Integritätschecks, die wir auch noch ausführen, da benutzen wir das TPM ebenso, denn das wurde vorhin auch schon mal erwähnt und ich zeige es hier nochmal kurz, so dieses schematische Funktionieren, dass beim Starten des Systems wird vom BIOS der Hashcode von dem eigentlichen Bootloader genommen und in ein TPM-Register reingeschrieben. Der Bootloader, wir haben hier da eine modifizierte Variante von dem Grub-Bootloader, den Trusted Grub, der wiederum macht Integritätsprüfung von dem Modul DLL, also den Security-Kernel, und schreibt die Daten entsprechend rein. Und der Security-Kernel wiederum trägt die Integritätsdaten, also die Messungen von den Modulen, die DLL, spricht Linux-Betriebssystem, oder dem Festplattenverschlüsselungsmodul auch ins TPM ein. Und auf die Art und Weise baut sich so eine Kette, Chain of Trust auf, sodass vom Anfang der Hardware bis hin zum Security Kernel oder den einzelnen Modulen gewährleistet werden kann, dass da nichts verändert worden ist. Und erst dann kann der Verschlüsselungsschlüssel freigeschaltet werden. Trusted Grub ist, auch wenn es innerhalb des Projektes irgendwie mit drin ist, aber auch ein eigenständiges Projekt und kann von der angegebenen Internetseite auch runtergeladen werden und selbst ausprobiert werden. Demnächst wird da auch eine aktualisierte Version kommen. Und das ist halt so ein Merkmal, den wir noch zusätzlich brauchen. Also es reicht nicht nur, einen Sicherheitskern zu haben, ein Betriebssystem zu haben, sondern muss im Grunde genommen noch den Schritt vorher ansetzen. Um die Integrität von Anfang der Hardware bis zu den eigentlichen Applikationen durchziehen zu können.
Wie wird sichergestellt, dass es beides nicht verändert wird?
Das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Deswegen heißt das Ganze ja auch Trusted Computing und nicht Trustworthy Computing. Also nach der Definition Trustworthy ist etwas, was ich vertrauen kann, während hingegen Trusted das ist, dass meine Sicherheit brechen kann. Also dem muss ich vertrauen. Und deswegen versucht man das so möglichst klein zu halten. Und das ist im Grunde genommen die Hardware. Sprich das TPM und, also nicht das ganze BIOS, sondern das war auch eben, mal zurück, dieses CRTM-Code, also es ist nur ein kleiner Teil des BIOS, die müssen sozusagen konstant sein. Wir gehen einmal davon aus, dass der Chip nicht verändert werden kann, dafür müssen die Chip-Hersteller halt sorgen. Und zum anderen wird dieser CRTM-Code auch nicht veränderbar sein. Also so wie dieses übliche BIOS-Update, das wird dann quasi getrennt oder man hat Maßnahmen, wie man das updaten kann, zum Beispiel in Form von Zertifikaten. Also dass beispielsweise der BIOS-Hersteller, wenn es ein Update gibt, auch ein Zertifikat mitschickt, sodass darüber dann die Integrität gemessen werden kann. Danach, der Rest ist dann halt alles veränderlich. Und ich muss an dieser Kette anfangen und das aufbauen. Die untersten Teile, das sind die eigentlichen Trusted-Teile. Also dem muss ich grundlegend quasi vertrauen und davon gehen wir dann aus, dass die nicht verändert werden. Ja, die gibt es meines Wissens, allerdings sind die noch nicht überall implementiert. Also was überall häufigerweise ist, ist der TPM-Chip, also in dem Notebook beispielsweise ist auch einer drin. Aber so ein entsprechendes BIOS ist noch nicht, also das wird aber kommen. Okay, das war der eine Teil. Der andere Teil ist noch die GUI bei der Authentifizierung, weil ein typischer Angriff ist, ich habe halt irgendeine Applikation und die zeigt mir ein Interface, das genauso aussieht wie mein übliches Interface. Da kann der ganze Integritätscheck vorher wunderbar funktioniert haben, alles ist in Ordnung, aber wenn diese Anwendung irgendwas in meinem Bildschirm malt, was genauso aussieht wie was anderes, habe ich keine Möglichkeit, das über Integritätsprüfung zu machen. Dafür braucht man ein zusätzliches Maßnahmen und das haben wir realisiert, im sogenannten Trusted GUI. Das heißt, die eigentliche GUI, die angezeigt wird, steht auch noch unter einer Kontrolle von einem Modul, das in dieser Trusted Software Layer drin steckt. Und Linux selber läuft in einem eigenen Fenster quasi. Und sodass wir die Authentifizierungsdialoge für die Freischaltung der Festplattenverschlüsselung oder auch das Key Management, wenn man da auch ein GUI für haben will, kann man dann komplett separieren von dem Linux. Was zum einen dazu führt, dass man solche gefakten Dialoge erkennen kann, weil Linux kann nur in seinem Bereich was malen und die sicheren, sicherheitskritischen Dialoge sind außerhalb davon, also sind wirklich direkt sichtbar erkennbar, dass sie nicht zueinander gehören. Und außerdem kann Linux auch, oder ein anderes Betriebssystem, was wir da verwenden würden, kann diese Dialoge auch nicht manipulieren, weil es keinen physischen Zugang zu der Grafikkarte hat. Das ist allein die Kontrolle unter der Trusted GUI. Praktisch haben wir das realisiert, dass die Trusted GUI einfach einen Framebuffer, also einen Virtual Framebuffer an Linux gibt. Und Linux hat ja schon einen Virtual Framebuffer Treiber. An der Stelle docken wir dann einfach an. So lässt sich das auch relativ einfach realisieren. Und die sicherheitskritischen Anwendungen haben einfach davon getrennte, isolierte Puffer. Und auf die Art und Weise ist halt beides gewährleistet, dass keine Manipulation passiert. Aber auch so ein Nachzeichnen nicht direkt dazu führt, dass der Benutzer das nicht erkennen kann, weil das halt immer noch ein separater Bereich ist. In der Demo wird man das auch gleich sehen, wie man das realisieren kann. Gut. Kleiner Ausblick, schon mal, wie es weitergehen wird in dem EMS-SIBIP-Projekt. Zum einen wird der Festplattenverschlüsseler weiter verbessert, weil wir gemerkt haben, dass da auch reges Interesse bestand, seitens auch in der Industrie. Also es ist ein bisschen mehr als einfach nur ein Demo-Pilot aus so einem Forschungsprojekt, sondern es entwickelt sich langsam daraus tatsächlich was real Brauchbares. Dazu müssen wir allerdings noch den IDE-Zugriff vom Linux-Kern in den Security-Kernel übernehmen. Daran arbeiten wir gerade, sodass im Endeffekt eine komplett echt transparente Festplattenverschlüsselung möglich ist, wo Linux im Grunde genommen überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Form auf die Hardware zugreift. Außerdem haben wir ein sicheres virtuelles privates Netzwerk-Modul entwickelt unter dem Codenamen Raya VPN, was ebenfalls auch schon auf der CeBIT demonstriert wurde. Und es verwendet eine analoge Architektur, wie eben gezeigt. Also Linux auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein VPN-Modul und Linux bekommt nur einen virtuellen Netzwerkzugang. Und wenn ich halt aufs VPN zugreifen will, wird das darüber durchgeroutet sozusagen. Und die Zertifikate oder Schlüssel für das VPN liegen dann auch in diesem separaten Modul. Das ist im Grunde genommen genau der gleiche Ansatz. Außerdem verbessern wir weiter die Trusted GUI, weil, wie wir es jetzt gemacht haben, wie wir gleich sehen werden, Linux halt im eigenen Fenster läuft. Ist natürlich, wenn man jetzt eigentlich nur Linux so verwenden will, noch nicht so ganz user-friendly. Man will eigentlich sowas im Fullscreen haben. Und da muss man halt entsprechende Maßnahmen noch einbauen, wie man dann wiederum gewährleisten kann, dass keine Dialoge gefaked werden können. Da gibt es schon Ansätze und Implementierungen und das wird weiter verbessert und verfolgt. Ja, und andere Demonstrationsprototypen wird es geben und bei Interesse kann man einfach auf der Webseite mscb.org mal nachschauen. Demnächst wird da auch der Source Code veröffentlicht, weil das Ganze ist in erster Linie auch ein Open Source Projekt. Das ist eines der wichtigsten Ziele von emscb, neben den Sicherheitseigenschaften, also der Sicherheitsplattform zu bieten, das Ganze halt auch basierend auf offenen Standards und Open Source zu machen. Gut. Sind bis hierhin schon irgendwelche Fragen noch? Ja?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist emscb also auch eine Art Virtualisierungsplattform?
Es ist, also die Frage war, ob es eine Virtualisierungsplattform ist, emscb. Also es ist mehr als das. Virtualisierung ist nur...
Aber es ist ein Teil davon.
Es ist ein Teil davon, es ist nur ein Teil davon, ja. Eigentlich geht es um die Sicherheitseigenschaften.
Wird das dann, oder unterstützt es schon Wanderpool und die anderen?
Bisher noch nicht, aber das wird dann auch kommen, die Unterstützung für Wanderpool. Also bisher ist es so, wir arbeiten in der Implementierung, in diesem Resource Layer, auf dem L4 Microkernel und Linux, der Linux-Kern ist dazu modifiziert, es gibt dann einen L4 Linux, wo dann die entsprechenden Aufrufe, die normalerweise an die Hardware gehen, umgeleitet werden an den L4 Microkernel. Man kann das gleiche aber auch analog machen, wie beim OTC-Projektvortrag gezeigt mit Xen. Das ist im Endeffekt eine alternative Variante, das zu realisieren. Und momentan haben wir halt Paravirtualisierung, wenn man so will. Aber die Prozessortechnologien werden sowas in Zukunft einbauen, sprich Wanderpool ist ein Beispiel. AMD hat ähnliche Sachen in Planung und in Vorbereitung. Und wenn die kommen, wird natürlich da auch entsprechend dran gearbeitet, dass das sozusagen direkt passiert. Deswegen haben wir auch unsere Demonstrationen alle nur für Linux, weil Linux-Kern kann man halt aufgrund von Open Source auch modifizieren, was bei anderen gewissen Betriebssystemen nicht möglich ist. Aber die werden dann mit den entsprechenden Prozessunterstützung auch ohne weitere Modifikationen parallel laufen können. Dann. Noch Fragen? Ja?
Ist da ein bisschen die Performance-Verlust hier zum Vergleich?
Ja, also Vergleich zu Performanceverluste liegen, wir haben einige Messungen gemacht, bei 10-12%. Und das deckt sich ungefähr mit den Zahlen, die auch das Zen-Projekt hat. Also dementsprechend ist das kaum ein Unterschied, welche Variante man wählt, ob Mikrokern oder Zen. Und 10-12%, also für die meisten Sachen, ist das durchaus passabel. Bei der GUI-Geschichte, aufgrund der Virtual Frame Buffers ist das ein bisschen anders. Da haben wir keine exakten Zahlen, aber wie wir gleich sehen werden, ist es brauchbar, nutzbar. Gut, ja? Das ist ein guter Punkt, Backup. Das ist natürlich ganz wichtig, das Backup. Und da gibt es auch gewisse Probleme beim ganzen TPM-Ansatz, weil es gibt da zwei verschiedene Arten von Schlüsseln beispielsweise, die erzeugt werden können, migrierbare und nicht migrierbare. Und bei den migrierbaren wäre es ganz einfach, man überträgt die Daten an ein anderes TPM Und bei den Nicht-Linearen hat man halt Probleme. Also da ist auch am Anfang von der TCG nicht so viel vorgesehen gewesen. Die haben sich dann tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht, mittlerweile schon. Und daran arbeiten wir auch, das entsprechend zu verbessern. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und allerdings, ja, richtig fertige Lösungen gibt es jetzt da auch noch nicht. Das ist auch noch eine Entwicklung.
Ja? Dass wir jetzt hier über Festplatten reden, geht das auch in anderen Hardware-Geräten, CD-ROMs?
Ja, genau. Deswegen heißt das im Titel eigentlich Device Encryption, weil es mehr ist als eine Festplatte. Also man kann auch USB-Sticks oder anderes, also ist technisch alles kein Problem. Im Grunde genommen alles, was Linux irgendwie als Block-Device zum Beispiel anspricht, kann man dann damit. Weil die Linux ja schon diese Abstraktion hat mit diesem Device Mapper, dass im Grunde genommen da alles drüber angesprochen werden kann. Und das war ja die Schnittstelle, wo wir uns einklinken, sodass es kein Problem ist. Ja?
Okay. Ja, ich habe keine Frage, sondern eine ketzerische Bemerkung. Habe ich wirklich viel gewonnen, dadurch, dass ich also den Schlüssel und die Encryption in einem separaten Modul mache? Denn was ist mit der Schlüssel, was ich ja will, eigentlich sind die Daten. Daten kann ich aber immer noch lesen, wenn ich gut bin auf dem Linux-System. Also insofern habe ich ja eigentlich viel gewonnen.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also zum einen ist es so, dass dieses Problem alle anderen Festplattenverschlüsseler genauso trifft. Also in dem Moment, wo ich die Daten unverschlüsselt in meiner Anwendung habe, wenn diese Anwendung natürlich ein Trojaner ist, dann kann ich mir sonst wohin schicken. Allerdings muss man dann natürlich sagen, dass es immer nur die Daten hat, auf die es gerade nachfragt. Kritischer ist zum Beispiel
ja, klar,
so ein...
Eine Anwendung, die nach dem Schlüssel fragt, kann ja auch nach den passenden Daten fragen.
Ja, aber dann würde man immer nur einen Block bekommen oder nur eine Menge von Blöcken. Man würde nicht die komplette Festplatte in einem Rutsch bekommen können, weil dann, das würde länger dauern.
Die richtigen Festplatte auch nicht.
Also ein anschaulicheres Szenario ist vielleicht, wenn man so im Firmenkontext ist, sagen wir mal, mehrere Mitarbeiter im Notebook ausgerüstet sind und die sind alle mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt, zum Beispiel aus Gründen einfacher Managebarkeit. Wenn bei einem mal was kaputt geht, steckt man einfach die Festplatte rein und man braucht nichts neu zu konfigurieren. Könnte man sich ja sowas vorstellen. Kritisch wäre es in diesem Szenario dann, wenn an irgendeiner Stelle irgendjemand den Schlüssel rausbekommen würde, weil dann könnte er alle Firmen-Notebooks entschlüsseln. Das wäre ein konkretes Beispiel, allerdings natürlich die Frage, wo das so vorkommt, aber ich kann mir aber durchaus Konstellationen vorstellen, wo es sowas gibt. Aber wie gesagt, grundsätzlich betrifft das ja alle anderen Systeme auch. Was wir immer nur machen, ist, die Eigenschaften der anderen Systeme nochmal zusätzlich zu verbessern.
Ja. Ja, je schwieriger ihr aber das Szenario macht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Szenario, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch zutrifft, weil man sich dann wieder das Leben einfacher machen will. Also das ist halt wieder die Gefahr dabei.
Ja.
Und es vielleicht geschickt damit, was einfacher zu arbeiten, auch da gibt es bestimmte Schlüssel überall zu arbeiten, als jetzt so eine große Lösung aufzuziehen aufgrund einem Problem, das eigentlich gar nicht so wirklich existieren muss.
Also ich lasse lieber mein System die Sicherheit gewährleisten, als dass ich als Mensch die Arbeit investieren müsste, die Sicherheit aufzusetzen. Denn wenn ich es vergesse, macht es der Computer nicht durch. Ja, wenn ich so ein System habe, dass die Sicherheit von vornherein immanent gewährleistet,
gut, vielleicht führen wir das nochmal in eine anschließende Diskussion nach der Tiefe. Da hinten war noch eine Frage.
Ja, Sie haben vorhin gesprochen, dass Sie auch eine Zertifizierung gesetzt haben. In welchem Zeitraum wäre das? Also, wie lange läuft das Projekt und wann wäre dann so eine Zertifizierung? Wann kann man damit rechnen?
Das Projekt läuft jetzt noch 2 Jahre, beziehungsweise bis dahin ist es offiziell finanziert vom Bundesministerium. Allerdings ist es auch langfristig angelegt. Also, es soll darüber hinaus noch weitergehen. Das ist sozusagen innerhalb von Deutschland die zentrale Trusted Computing Kompetenz damit aufgebaut wird, auch im Bereich mit Open Source. Und eine Evaluierung wäre dementsprechend ungefähr, also es existieren auch keine konkreten Pläne, aber man kann dann halt dann rechnen, so in 3 bis 4 Jahren. So als Einschätzung. Ja?
Ich habe
Gibt es einen Mechanismus, der hier auf dem Gastsystem, da ich mal laufende Software authentifizieren kann? Also der sagen kann, das ist wirklich das, was ich glaube, was da läuft.
Also von dem Sicherheitskern kann man nur beispielsweise soweit attestieren, den Linux-Kern zum Beispiel wiederum. Was der Linux-Kern jetzt beispielsweise macht, ist eine andere Frage. Wenn man ein festes Dateisystem sozusagen hat, wo man weiß, okay, die ganzen Programme, die jetzt der Linux-Kern wiederum lädt in seinen Boot-Prozess, würde allerdings dazu führen, dass man halt sehr viel Integritätsprüfung machen muss. Und die Frage ist, wo ist das praktikabel? Wir hatten eben schon mal gehört, für bestimmte Anwendungen kann es praktikabel sein. Sondern man kann sich zum Beispiel so ein Compartment vorstellen, das benutze ich für Online-Banking. Und da will ich nicht, dass irgendwas verändert wird. Und ein anderes habe ich zum Spielen, zum Ausprobieren, aber da will ich dauernd was verändern. Und genau das ist nämlich dann der Punkt, wo das dann nun nicht mehr funktionieren würde, weil man ja dauernd was verändern will. Und die Annahme ist halt, zu versuchen, das, was nicht so häufig verändert wird, durch Prüfung zu unterziehen. Und dazu gehört halt der Sicherheitskern oder so spezielle Anwendungs-Compartments.
Also ich könnte theoretisch, sage ich jetzt, auch mal in den Compartments den Kern oder sowas mit einem Hash versehen und der
ist ja. Und ansonsten startet es einfach. Genau. Zusätzlich kann man natürlich dann auch dieses Linux in so einem Compartment auch wiederum mit einem gehärteten Linux oder SE-Linux oder weitere Maßnahmen einführen, die dann innerhalb des Compartments weitere Überprüfungen und Sicherheitsmaßnahmen noch machen. Das kann man natürlich dann auch. Da war noch irgendwo eine Frage, ja?
Ich wollte eigentlich nochmal auf die ketzerische Aussage, die doch eher eine Frage war, kurz antworten, denn da gibt es ein recht einfaches Szenario, was man nennen kann. Man muss gar nicht mit vielen Laptops arbeiten. Ein Firmenlaptop. Normalerweise habe ich einen Schlüssel zur Entschlüsselung eben des verschlüsselten Bereichs der Festplatte, was mit einem normalen Passwort geschützt ist. Normalerweise rechnet man das 6-8 Zeichen an. Jetzt ist halt der Unterschied, dieser Schlüssel steckt jetzt in einem TWM drin und insbesondere wenn ich das Laptop klaue und die Festplatte ausbaue oder so weiter, habe ich veränderte Hardware, es geht gar nichts mehr. Natürlich ist Sicherheit immer etwas Graduelles, ist nie völlig sicher oder ganz unsicher. Ich denke, wir sind uns einig, die Hürden werden massiv erhöht. Das ist natürlich wirklich zu Runtime, also zur Laufzeit, natürlich müssen die Daten zugreifbar sein, aber all diese Cloud-Szenarien werden um einiges schwieriger.
Ja.
Wie geht denn mit Suspend?
Suspend heißt?
Der Deckel über den Musikplatten, Suspend, Rand oder Disk oder whatever. Welcher Zustand ist das möglich und wenn ja, welcher Zustand wird da eingefroren?
Möglich ist es. Praktisch haben wir das noch nicht, weil die Modifizierung von dem LFE Linux das nicht unterstützt. Also konkret haben wir momentan noch kein ACPI innerhalb dieses modifizierten Linux. Aber das wird natürlich kommen und dann werden entsprechend solche Sicherheitslösungen auch eingebaut. Aber da haben wir bisher noch keine konkreten Lösungen zu. Gut, ich würde jetzt sagen, ich starte jetzt mal die Demo. Danach können vielleicht noch weitere Fragen kommen oder ansonsten spätere Diskussionen. Gut, dazu muss ich jetzt mein System nochmal runterfahren und dann werde ich jetzt von einer CD booten. Da haben wir eine sozusagen eine Live-CD, wo gleich dann das komplette System, den Sicherheitskern und so weiter gestartet wird. Also in der Form ist sie in geringen Mengen verfügbar. Bei Interesse ich habe eine Handvoll dabei, die kann ich mitgeben. Es wird demnächst auf der Webseite emscb.org dann auch eine downloadbare Version geben. Wie gesagt, wir haben ja, das wird ja auch der Open Source Code veröffentlicht und dann in dem Zuge wird dann auch die CD sein. Das wird so ungefähr nächsten Monat passieren. Da kann man sich die Sachen noch darunter laden. Gut. Ich muss jetzt gerade mal aufpassen. Ah ja, okay, das ist auf dem Beamer. Gut, also was man jetzt hier sieht, ist der modifizierte Grub, der Trusted Grub. Ganz oben links unter dem Namen Trusted Grub sieht man TPM Detected, hat also das TPM gefunden und wird es folglich jetzt bei weiteren Auswahl dann verwenden, um Integrität zu prüfen beim Booten. Wir haben jetzt hier verschiedene Varianten. Ich nehme jetzt mal hier die grafische, die passend in der Beamer-Auflösung. Jetzt sieht man, wie der Trusted Grub die einzelnen Module, die er lädt, das sind die Module aus der Trusted Software Layer und des Security Kernels und jetzt am Schluss den Linux-Kern selber, die Integrität misst und die entsprechenden Prüfsummen werden dann ans TPM übertragen. sodass im TPM gleich der Bootzustand des Systems drinstehen wird. So, und das ist jetzt die Trusted GUI sozusagen. Jetzt erscheinen ganz viele Fenster. Ich mache mal die, die für diese Demo jetzt nicht interessieren, mal eben weg. Weil das sind noch ein paar andere Anwendungen, die wir auch da drauf haben. Okay, das, was uns interessiert, ist jetzt der Festplattenverschlüsselung, was den Codenamen Turaya Crypt hat, was uns hier begrüßt. Und wir sehen hier in dem Fenster läuft Linux, was gerade bootet. Und man sieht genau, dass es halt, es läuft tatsächlich in einem Fenster. Und das ist sozusagen der Framebuffer, den es hat. Und es hat keinen Zugriff nach draußen. Und es kann nur Sachen machen hier drin. Und kann nichts hier draußen zeichnen. Und es kann auch das, was hier draußen passiert, in keiner Form modifizieren. Sodass, wenn ich also Fenster hier habe, genau weiß, okay, das ist meine sicherheitskritische Anwendung. Und Login-Vorgang und so weiter mache ich dann nur in dem Bereich. Und hier sollte ich das nicht tun, weil das könnte ein gefakter Dialog zum Beispiel dann sein, beim angegriffenen Linux. Während der hier startet, kann ich mal kurz zeigen, wir haben hier einen kleinen TPM-Client, mit dem man ein paar Werte auslesen kann, zum Beispiel die PCR-Werte, also diese Register im TPM. Hier, die oberen, sieht man jetzt das, was vom TPM im BIOS-Vorgang selber eingetragen wurde, und hier unten die letzte oder vorletzte Zeile ist es, das sind die Einträge von TrustedGrub. Also das, was alles TrustedGrub geladen hat, befindet sich in diesem Register. Das ist ein kumulierter Hash, das heißt, wenn ich ein Modul geladen habe und es da rein hashe und dann tue ich das nächste, dann wird dieser Hash miteinander verrechnet, sodass das auch nicht irgendwie isoliert trennbar ist, sondern es ist wirklich so der komplette Zustand hintereinander geschaltet. Wenn ein Modul fehlt oder modifiziert ist, ändert sich der komplette Hash, der am Ende bei rauskommt, sodass man jetzt hier dann sozusagen indirekt Integritätszustand ablesen könnte. Okay, das soweit dazu. Gut, also jetzt sieht man, jetzt ist das Linux gestartet. Wir haben hier eine ganz normale Linux-Distribution, eine, die vielleicht etwas unbekannt ist, Damsmore Linux. Ist halt so eine, die sich für so CDs ganz gut eignet, wo nicht viel drauf ist, aber wo man im Grunde genommen zeigen kann, dass es läuft sozusagen. Also ich habe dann hier auch ganz normal Firefox zum Beispiel. Ich habe jetzt zwar keine Netzwerkverbindung, aber einfach nur zu zeigen, dass er grundsätzlich da wäre. Und also wenn ich jetzt Netzwerkverbindung hätte, würde er auch Netzwerk bekommen, allerdings auch nur virtuellen dieses Linux, weil der echte Netzwerkzugang von einem anderen Modul übernommen wird. Und jetzt möchte ich hier sozusagen die Festplattenverschlüsselung verwenden. Jetzt sind hier irgendwie dummerweise ein paar Symbole übereinander geraten. Okay, er startet mir das Richtige. Okay, also das ist eine kleine Demo, die im Grunde genommen zeigt, wie man das System verwenden kann, anhand von ein paar Schritten. Ich sag mir jetzt, weil das ist der Multi-User-Modus, wo wir die Festplattenverschlüsselung mit mehreren Nutzern zeigen und den Key-Management, dass ich mich da anmelden muss, im Grunde genommen. Das mache ich jetzt mal da oben. Er sagt mir, aha, es ist kein Systemzustand registriert, bitte erzeug mir einen Administrator. Das mache ich jetzt mal, ein Admin. Beim Passwort hier, Bestätigung, okay, Administrator wurde erzeugt. Und jetzt habe ich hier so einen Button System Configuration. Hier kann ich mich dann ab sofort dann immer einloggen als Admin und da Schlüssel anlegen und User anlegen. Okay, die Demo sagt mir, ich soll jetzt einen User anlegen und einen Schlüssel namens Demo, damit das klappt. Dazu muss ich mich jetzt nochmal eben einloggen als Admin, eben wurde er nur angelegt. Ich lege jetzt hier, das ist ein bisschen viel, was man jetzt hier sieht, aber grundsätzlich braucht man nur zu wissen, okay, ich lege einen User jetzt an, da lege ich mich da mal an. Okay, ich lege einen neuen Schlüssel an, dem gebe ich den Namen Demo. Okay, und jetzt muss ich noch sagen, dass ich als User diesen Schlüssel benutzen kann. Also, User Marcel soll den Schlüssel Demo verwenden können, also Grant Access. Jetzt muss ich nochmal als User Marcel mein Passwort eingeben. Der Sinn und Zweck ist jetzt an der Stelle, dass dieser Schlüssel mit meinem Passwort quasi geschützt wird oder verschlüsselt wird. und sodass dieser Schlüssel von mehreren verwendet werden kann, sodass wir dieses Partition-Sharing theoretisch machen könnten. Gut, also jetzt habe ich das, dann noch Save und Exit. Okay, gut, das habe ich jetzt alles gemacht, was hier drin steht in der kleinen Demo. Und jetzt sage ich, dass ich das getan habe. Gut, und jetzt sagt er mir, dass er jetzt ein verschlüsseltes Filesystem anlegen wird. Das machen wir dann, weil das hier auf eine CD ist, in einer RAM-Disk. Man könnte jetzt natürlich dann auch eine Festplattenpartition oder einen USB-Stick oder was auch immer nehmen. Und wenn er das anlegt, dann erscheint Authentifizierung. Also hier wird jetzt ein Skript innerhalb von Linux aufgerufen, was das normale Device-Mapper-Interface und so weiter verwendet und dann nur den Link zu unserem Festplattenverschlüsselungsmodul. Wird alles hier automatisch passiert. Und jetzt sieht man, da kommt der Login. Okay, das könnte natürlich jetzt auch noch ein gefaktes Fenster sein, aber da das getrennt ist voneinander, man kann das sozusagen rausschieben. Ich befürchte nur gerade, mein System ist eingefroren. Ist halt nicht immer im Batteriebetrieb so zuverlässig, habe ich den Eindruck. Okay, aber man kann das Fenster halt rausschieben und dann im Endeffekt erkennen, dass es nicht irgendwie von Linux was gefälscht ist. Und wenn man sich jetzt dann danach da eingeloggt hat, dann kann ich innerhalb von Linux ganz normal auf ein verschlüsseltes Filesystem zugreifen, so wie sonst auch. Und dann, das ist komplett halt getrennt voneinander. Innerhalb von Linux arbeite ich ganz normal weiter, nur die Authentifizierung und die Operationen sind außerhalb, wobei Operationen natürlich dann unsichtbar und transparent passieren. Ja. Das ist heute die Demo, ja? Nein, das ist ein Block-Device. Also, ja, also hier in der Demo wird eine Datei erzeugt, die dann ein virtuelles Dateisystem hat. Und dann wird das dann in Blöcken gemacht. Die Größe kann man dann beliebig bestimmen. Wir haben hier 512 Byte-Blöcke genommen, weil das sozusagen das übliche Format ist bei den Filesystemen. Wenn dann ein Zugriff ist, dann wird immer der ganze Block in einem Rutsch übertragen und beziehungsweise entschlüsselt vom System. Gut, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, das noch.
Wer garantiert, dass jetzt die ganze Umgebung nicht gefälscht ist? Ich meine, wir vertrauen Fenster, weil sie außerhalb des Linux-Fensters ist, aber wenn das könnte ja alles gefälscht werden.
Ja.
Weil die CD kann ich auch erstellen, sieht hundertprozentig gleich aus und benutzt dann die Hinterseite Passwort
ein. Genau, also was hier natürlich jetzt fehlt, ist diese Anbindung an das ganze System, also die Integritätsprüfung, die gebunden ist an jetzt sozusagen diese Hardware-Plattform. Die CD ist natürlich so gemacht, dass sie überall läuft, aber in dem richtigen System würde man das jetzt, wenn man das zum Beispiel auf seine Festplatte installiert, würde man das dann zum Beispiel an die Plattformkonfiguration binden können. Und dann, also es ist ja so gemacht, dass diese ganze GUI oder die ganze Grafikanzeige nur von diesem Trusted GUI-Modul kontrolliert wird. Das weiß ich und das weiß ich dann, wenn mein Bootvorgang mir am Ende sagt, okay, es ist alles in Ordnung. Und dann weiß ich, weil alles nicht verändert wurde, dass nur die Trusted GUI-Module mir die Anzeige machen können.
Aber irgendwann muss es mal installieren. Und irgendwie möchte ich ja zum Beispiel meinen Trusted Grub zum Beispiel verändern können. Wie erkläre ich dann meinem BIOS, dass es dem neuen Trusted Grub noch vertrauen kann?
Oder genau.
Was da ab, wo darf ich denn verändern? Ich meine, irgendwo muss ich ja ansetzen können, die zu verändern.
Genau, also es gibt da zwei Varianten. Die eine Variante ist, man muss dann natürlich einfach neue Hashes haben für die Binaries. Das ist der nicht so praktische Grund. Ja, man müsste dann im Grunde genommen den Vorgang quasi nochmal neu machen. Also dieser Grub zum Beispiel, der hat irgendwo eine Referenzdatei, die an die Plattformkonfiguration vor dem Grub gebunden ist. Und diese Referenzdatei müsste man natürlich dann austauschen und dementsprechend den Integritätszustand aktualisieren. Der müsste ja dazu Hardware-Zugriff haben.
Ja, aber darum geht es doch eigentlich gar nicht, dass ich meiner Hardware vertraue, auch wenn sie zum Beispiel geklaut wurde und mir dann wieder hingestellt wurde.
Ja, aber wenn sie modifiziert ist, und das war ja der Sinn, ist ja dieser Schlüssel an die vorherige Plattformkonfiguration gebunden.
Aber das Passwort von dem Benutzer bekomme ich trotzdem. Was er dann eingibt, kann danach die Konfiguration wieder zurückändern und das Passwort dann eingeben und die Daten zugreifen.
Ja, das ist, glaube ich, ein etwas komplizierteres Szenario.
Sie muss zweimal Zugriff auf die Hardware haben. Einmal funktioniert sie halt nicht für den Benutzer.
Benutzer, weil es mein Fake-System ist. Und einmal funktioniert es dann für mich, weil ich auch mal das Passwort kenne und keine Sicherheit mehr da
ist. Ja, aber ich glaube, gegen dieses Szenario ist auch die gesamte Trusted Computing-Technologie und auch das nicht ausgehen, weil wir davon ausgehen, dass die Hardware in Ordnung ist. Wir schützen uns im Endeffekt nur vor dem Fall, dass die Hardware einmal weggeht, einmal gestohlen wird. Nicht, dass sie dann wieder irgendwie zurückkommt, weil dann würde ich es unter der Vorausnahme, dass ich es bemerke. Ne?
Mit dem Device-Wetter schütze ich mich doch vor gestohlener Hardware auch. Wenn ich meine Festplatte komplett AES verschlüsselt habe, das interessiert doch, da kommt doch keiner mehr an die Daten dran.
So, okay. Würde ich irgendwo in einem unverschlüsselten Bereich
liegen? Jetzt erstens meine, die gebe ich doch ein jedes Mal.
Bekommen. Den alten Schlüssel.
Nein, ja, ich gebe aber Passwort ein, aus dem der Schlüssel generiert wird. Genau, und das ist 30 Zeichen lang. Und dann,
das ist 30 Zeichen lang, wow. Gutes Gedächtnis.
Ja. Die Möglichkeit, am Schlüssel mit einem Private-Key-Schlüssel und mit einem Private-Key-Code. Zum Beispiel. Ja, und warum ist jetzt das System besser auf einmal, wenn ich es mit der Hardware, wenn ich dann doch manipulieren kann und letztendlich ist alles wieder unsicher?
Weil im laufenden Betrieb kann der Schlüssel nicht ausgelesen werden. Also wenn ich irgendwie modifizierte Software lade, irgendwas aus dem Web mir installiere oder irgendwo auf eine Seite gehe, kann es sein, dass ein Trojaner geladen wird und der könnte dann den Schlüssel auslesen. Dagegen schütze ich mich dann.
Im Prinzip aber auch schon eine einfache Virtualisierung ohne das Ganze, weil da ist ja eigentlich auch der Sinn, dass man eben aus dem Change-Root oder was immer man dann benutzt.
Ja. Allerdings sind ja noch Angriffe auf die Virtualisierungsschicht möglich, wobei wir ja sagen, die ist zwar kleiner, die Gefahr ist geringer, aber es ist immer noch da. Und durch so einen Bootmechanismus, so einen sicheren Bootmechanismus, kann ich auch noch an dieser kleinen Stelle nochmal zusätzliche Sicherheit machen. Okay, gut. Dann ich würde sagen, da die Zeit jetzt um ist, oder noch eine Frage. Bitte? Das wäre auch möglich. Allerdings, da muss man dafür sorgen, dass die Kommunikation von dem USB-Stick zu dem Verschlüsselungssystem nicht irgendwie dann noch über ein unsicheres Betriebssystem läuft. Also, aber das wäre natürlich möglich, also das direkt das über externes Modul. Das war auch ursprünglich mal angesehen, das mit Smartcard-Support noch zu versehen. Bisher ist es allerdings nicht passiert. Gegebenenfalls kommt das in der Zukunft. Das wäre im Grunde genommen genau das. Also USB-Stick oder Smartcard einzustecken, das der Sicherheitskernel würde dann von da aus den Schlüssel beziehen, direkt, und dann bräuchte man auch gar kein User-Passwort mehr einzugeben. Das wäre dann halt eine tokenbasierte Authentifizierung, wenn man so will. Okay. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.